Radio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute sprechen wir in der Beratung darüber, warum Eltern immer wieder vor Rätseln stehen. Wie denken und fühlen Kinder? Das ist eine Frage, die wir versuchen wollen zu beantworten.
Kinder verhalten sich oft anders, als Eltern es erwarten oder wünschen. Da ist von Schreibabys die Rede, von Trotzköpfen, vielleicht von Bettnässern. Klingt negativ, so als seien das Defizite, finde ich. Oder zeigt das vielleicht die Unsicherheit vieler Eltern heute? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast Herbert Renz-Polster. Er ist Kinderarzt und Wissenschaftler. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Entwicklung von Kindern. Sie selbst haben auch 4 Kinder. Herr Renz-Polster, erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Warum sind viele Eltern heute verunsichert, schlagen eher in so einem Ratgeber nach, als sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen?
Ich meine, das war früher auch nicht anders. Man glorifiziert manchmal die früheren Zeiten, aber wenn man sich mal überlegt, wie jetzt unsere Großeltern mit insbesondere kleinen Kindern umgegangen sind, das war ja auch nicht gerade das natürliche Programm. Ja. Die mussten schreien, um die Lunge zu stärken und wurden nachts auch gern mal im dunklen Zimmer geparkt. Also so viel auf die Intuition würde ich mal jetzt nicht vertrauen. Ich glaube, dass es schon immer überlagert war, unsere Beziehungen mit Kindern, mit ganz viel Ängsten und auch Ansagen, was ich aus dem Kind mal machen muss, damit dieses Kind, und dann kommt dieses große Damit, ja, damit es dann in der Gesellschaft, zum Beispiel im Kaiserreich, dann in den Befehlsketten sich da einfügt. Oder heute ist dann oft damit mein Kind selbstständig wird, ja, damit es in einer individualistisch auf Wettbewerb orientierten Gesellschaft dann auch mitkommt. Also Eltern sehen nicht einfach ihr Kind und leben mit dem und sagen, was braucht mein Kleines, sondern die fragen sich ganz stark auch, was braucht es für Futter und für Kraftfutter sozusagen, damit es später mal. Ja. Und das macht es manchmal schwierig.
Kommen wir mal auf so ganz normale alltägliche Situationen. Wenn Eltern morgens den Kampf austragen ums Anziehen, zum Beispiel der Matschhose bei Regenwetter, dann kommen sich ja viele Eltern an ihre Grenzen in so einer kleinen Situation. Und in dem Moment habe auch ich keine Lust zu fragen, warum wehrt sich mein Kind gerade so gegen das Anziehen, weil ich vielleicht im Hinterkopf habe, ich muss ja auch noch pünktlich zur Arbeit kommen. Das erzeugt noch so einen zusätzlichen Druck. Was würden Sie denn raten, in so einem Moment zu tun?
Natürlich, da würde ich mich auch nicht schlecht fühlen. Das ist einfach... Da müssen Interessen dann ausgeglichen werden. Ihr Leben muss jetzt gerade laufen und Kinder sind da ja auch darauf vorbereitet. Nur, ich glaube, wir sollten jetzt nicht uns da in irgendwelche Kampfbeziehungen reinreißen lassen. Und wenn das mal so ist, dass man jetzt unbedingt vom Fleck kommen muss, ist das okay. Aber wir haben ja oft auch die Möglichkeit, auf das Kind einzugehen und dem auch mehr dann Flexibilität zuzugestehen, es fertig spielen lassen, selber mitmachen lassen, ist in dem Alter ein großes Ding. Und vieles von dem, wo die uns die rote Karte zeigen, ist, wenn die einfach das Gefühl haben, sie werden nur behandelt und können nicht selber mitmachen. Das ist in dem Alter eben ein großes Thema und ganz zu Recht.
Wenn das Kind abends weint zum Beispiel, wenn es in seinem Bettchen einschlafen soll oder wenn es vielleicht den Teller nicht leer essen will oder einfach das Gemüse immer wieder ausspuckt. Auch da gibt es viele Mütter und Väter, die das nicht verstehen, warum es nicht funktioniert. In Ihrem Buch Kinder verstehen, da nehmen Sie an, dass Kinder gute Gründe für so ein Verhalten haben. Welche wären das zum Beispiel?
Absolut. Ich glaube, wenn man das klassische Verhalten des kleinen Kindes anschaut, ich meine, die meiste Zeit schlafen die ja, gell? Zumindest im ersten Lebensjahr. Und wir verstehen als Eltern ja auch ganz schnell, wie die schlafen wollen, ja? Dass sie eben nicht nur satt sein wollen und nicht nur warm sein wollen, sondern auch, dass dies dann, sobald sie müde werden, dann auch zu uns zieht. Ja? Das ist wie ein dickes Gummi, das sich da anspannt und da wollen die bei uns sein. Und das ist natürlich was die aus der Menschheitsgeschichte mitbringen, denn ein kleiner Mensch, leckeres Geschöpf, das sie da draußen hingelegt hätten, für sich irgendwo unters Bäumlein. Gut, es wäre halt am nächsten Tag nicht mehr da gewesen. Das wäre ja, von Hyänen verschleppt worden oder von Schlangen angeknappert, ja, von Moskitos zerstochen, erfroren, unterkühlt, ja, diese Dinge. Und von wegen, es geht einfach, dich abzulegen. Und die Kleinen haben das eben, die bringen das mit auf die Erde, dieses Schutz- und Sicherheitsbedürfnis.
Also aus Ihrer Sicht verhalten sich Kinder so, wie sie es tun, weil sie mit diesen Eigenschaften mal früher sozusagen erfolgreich waren, also ihre Vorfahren.
Genau, das sind eigentlich Stärken. Ja, das ist eigentlich, wenn wir in die Menschheitsgeschichte blicken und sehen universelle Verhaltensmuster, die bis heute Teil der kindlichen Entwicklung sind, wie zum Beispiel schläft nicht gern alleine, isst kein Gemüse in einem bestimmten Alter, hat Zornanfälle, bekommt Pubertät, ja, das Schlimmste aller Dinge, dann sind diese Verhaltensweisen, die müssen ja irgendwie getaugt haben. Also die haben unseren Vorfahren geholfen, erfolgreich groß zu werden. Und die bittere Wahrheit ist eben ein Kind, das wir uns zusammen programmieren würden, ja, wenn es nach uns Eltern ginge. Die würden natürlich gut schlafen und zwar alleine, die würden immer brav sein, die würden ihr Gemüse essen. So ein Kind hätte halt nicht überlebt. Und deshalb ist eigentlich der Blick in die Menschheitsgeschichte für mich ein ganz wichtiger, nämlich die Frage, hey, warum tickern die denn so? Auch das, was uns vielleicht jetzt auf Anhieb lästig erscheint, aber das müssen ja eigentlich Stärken sein.
Suchen wir also nicht nach dem, was unseren Kindern fehlt, sondern nach Vorteilen, die ein bestimmtes Verhalten für die Kinder bietet. Kinderarzt und Wissenschaftler Herbert Renz-Polster ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Unser Thema heute, wie denken und fühlen Kinder, warum Eltern immer wieder vor Rätseln stehen. Manchmal prallen Welten aufeinander, wenn die junge Mutter mit ihrem Baby zum Beispiel ihre Mutter besucht. Die Oma hat andere Erziehungsideen, weil es in ihrer Generation alles noch ganz anders war. Da ist schnell von Verwöhnen die Rede, da ist nicht immer Verständnis da fürs Stillen. Da wird mit dem Kopf geschüttelt, wenn das Kind mit 4 oder 5 Jahren noch nicht trocken ist. Kinderarzt und Wissenschaftler Herbert Renz-Polster ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Herr Renz-Polster, aus Ihrer Sicht, kann man Kinder verwöhnen, wenn man sie zum Beispiel zu viel herumträgt oder sie, wie heute immer öfter, im oder direkt neben dem Elternbett schlafen lässt?
Nein, also wenn dies Verwöhnung wäre, also das Kind in seiner Entwicklung hin zur Selbstständigkeit behindern würde, dann würden wir Menschen hier nicht leben, ja, weil das war eigentlich Voraussetzung für das kindliche Leben über 99% der Menschheitsgeschichte, dass Kinder viel getragen wurden. Ja, ey, hallo, von A nach B gab es keinen anderen Weg und die wurden getragen. Ja, das Leben der Mutter ging ja weiter als Sammlerin zum Beispiel. Die hat ihr Kleines dann bei sich gehabt. Und auch, dass die Kleinen bei den Großen geschlafen haben. Ja, absolut. Ja, so ein kleiner Mensch wäre eben am nächsten Morgen nicht mehr lebendig gewesen, wenn er dort draußen irgendwo für sich geschlafen hätte. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Nähe auf der einen Seite und Selbstständigkeit auf der anderen Seite als sowas sehen wie kommunizierende Röhren. Das heißt, wenn ich bei der Nähe zu viel gebe, dann fehlt auf der anderen Seite was. Das ist nicht so, sondern ist von Natur aus eingerichtet, dass das eine, Nähe, Beziehung, ja, Beheimatung, eben die Beziehungsseite, dass das das Kapital bildet für die andere Seite, dass das Kind dann auf die Welt zugehen kann, wirksam sein kann, sein Ding machen. Also das heißt, Bindung in diesem Sinne macht frei, nämlich frei, um sich der Welt zu stellen.
Wenn man jetzt so ein bisschen bei den größeren Kindern auch ist, man hört es heute generell oft, nicht nur von den Eltern oder Großeltern, dass unsere Kinder heute zu sehr verwöhnt würden. Sie kriegen alles, was sie sich wünschen, sie müssen nicht mehr viel im Haushalt mithelfen. Wie betrachten Sie die Entwicklung?
Also, dass die Kinder alles bekommen, was sie sich wünschen, würde ich jetzt mal mit Blick auf das Kind eher vielleicht ja, kommentieren wollen. Also, was ist denn das Eigentliche, was Kinder sich wünschen von Anfang an? Die suchen eigentlich emotionale Sicherheit. Die suchen einfach, dass sie sich mit Menschen, die ihnen etwas bedeuten, wohlfühlen können. Also, dass sie auch anerkannt sind. Einfach, die wollen einfach dabei sein. Die suchen sowas, ich nenne es gern so eine Beziehungsheimat. Das suchen wir Großen ja auch. Anerkannt sein für das, was wir sind und was wir tun. Und das ist der Urtrieb eigentlich jedes Menschen. Und dann komme ich an. Und wenn Kinder dieses bekommen, und das suchen sie eigentlich mit jeder Faser ihres Herzens, dann gibt es nicht so etwas wie Verwöhnung. Das ist das Eigentliche, was Kinder suchen.
Wenn wir dann über solche Themen sprechen, wie über Trockenwerden, warum haben unsere Großeltern angefangen, so früh mit der Sauberkeitserziehung? Denn tatsächlich, viele Großeltern sagen doch heute, du musst dieses Kind einfach viel früher aufs Töpfchen setzen.
Ja, das war ja lange Zeit, war das der Ausweis eigentlich von gelungener Erziehung, dass schon die ganz Kleinen auf Befehl pullern können. Ja, schon Babys hat man eigentlich erwartet, die hat man immer wieder aufs Töpfchen gesetzt. Kleinkinder, wenn mit zwei noch nicht sauber war, dann hat man den Müttern vorgeworfen, dass sie ihr Kind nicht richtig erzogen haben. Ja, dahinter steht eigentlich, dass man sich erhofft hatte, dass durch die Kontrolle des Schließmuskels oder die Kontrolle der Ausscheidungen, dass daraus dann disziplinierte, selbstbeherrschte Menschen würden. Man wollte, dass die Kinder möglichst schnell ihre animalischen Triebe sozusagen in den Griff bekommen. Aber das spiegelte eigentlich mehr die Gesellschaft wider, die halt wirklich angelegt war auf Unterordnung, Abhärtung, ja, Beherrschung der Triebseite. Und natürlich war dahinter auch eine Gesellschaft, die extrem innere Gewalt hatte. Also es war eine militaristische Gesellschaft mit ganz gnadenlosen auch Befehlsketten. Und das hat man übertragen dann auf die Kinder. Und das sollte uns natürlich zu denken geben, dass man eigentlich immer an die ganz normalen Verhaltensweisen des Kindes bleischwer Erziehungsgewichte hängt und dabei vergisst, wie Kinder eigentlich tickern und was Kinder eigentlich sind.
Was würden Sie denn heute zu diesem Thema Eltern raten?
Auch heute kritisch sein gegenüber den ganzen Ansagen. Ich meine, heute wird Erziehungskompetenz verhandelt mit so bescheuerten Fragen wie, ja, schläft dein Kleiner schon durch? Ja, und der Kleine ist vielleicht, was weiß ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und das sind alles Sachen, wo man sagen muss, Leute, guckt die Kinder an, die schlafen anders als wir Erwachsenen, die haben einen fragmentierten Schlaf, das ist Teil des kindlichen Programms, da ist nichts falsch oder irgendwas. Und wir haben heute immer noch wirklich schlimme Kampfbeziehungen rund um das natürlichste aller Themen, nämlich wie Kinder schlafen.
Kinderarzt Herbert Renz-Polster forscht zur kindlichen Entwicklung. Wie denken und fühlen Kinder? Darüber sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Kinder wachsen heute ganz anders auf als noch vor 50 oder 100 Jahren. Die Umgebung hat sich verändert, Erziehungsziele verändern sich und doch kommen Kinder mit denselben Bedürfnissen auf die Welt wie zu Großmutters Zeiten. Dass Kinder weniger Zeit draußen verbringen als früher, das liegt nicht an den Kindern. Kinder sind gerne draußen, auch bei Regen. Herbert Renz-Polster hat sich mit der gesunden Entwicklung unserer Kinder beschäftigt. Warum ist Regen und Matschwetter sogar besonders spannend für die Kinder?
Ja, Kinder wollen sich ja an Widerständen erproben und reiben und letzten Endes daran wachsen. Ich meine, das typisch kindliche Programm ist wirklich, ich schone mich nicht. Ja. Also so den Liegestuhl rausholen und da die Welt betrachten, das ist ja nicht Kind, sondern man geht einfach auf die Welt los, staut ein Bächlein auf und wühlt im Matsch und natürlich Regen und Pfützen sind auch eine Herausforderung. Und ja, klar. Überall, wo es Gelegenheiten gibt, einzugreifen, sind die Kinder dabei.
Welche Entwicklungsmöglichkeiten bietet die Natur den Kindern?
Ich glaube, es ist eins der völlig unterschätzten Entwicklungshelfer eigentlich. Die Natur ist ein Entwicklungsraum. Die Kinder suchen darin Wirksamkeit, die suchen ihr Spiel, das ist ihre Arbeit eigentlich. Sie begegnen den anderen Kindern ganz intensiv, bilden Banden, bilden Gruppen. Sie haben gemeinsame Projekte, ja, das ist gleich mal eine Gruppenschulung sozusagen. Sie beüben ihren Körper die ganze Zeit und zwar, sobald sie was können, wenden sie sich dem Nächsten zu, was sie noch nicht können. Also das ist so das typisch kindliche Programm. Und in der Natur gibt es ja so viele Möglichkeiten, immer höher zu wachsen, höher zu klettern, ja, Bäume höher zu steigen. Und das nutzen die Kinder voll aus.
Natur wird auch oft zum Lernort gemacht. Warum ist es aus Ihrer Sicht viel besser, wenn man die Kinder dort frei spielen lässt?
Ich meine, Natur kann für die Kinder auch wirklich richtig schnarch sein, wenn sie dort eben ein Programm abwickeln müssen, das ihnen vorgegeben ist. Also Frühblüher lernen oder solche Sachen, ja, das ist für Kinder, die wollen sich eine Heimat schaffen. Da draußen, ja, eine Beziehung aufnehmen, ja, das ist unser Wald und mit dem Bach, den kennen wir und so. Also das ist mehr so die Kinderseite. Die wollen dort eben leben und ihr Ding machen. Und deshalb ist für mich eigentlich, wenn man sagt, ja, Natur ist toll, dann kommen natürlich gleich auch die Interessen von bestimmten pädagogischen Richtungen da rein. Und die sagen dann, ja, dann lass uns doch die Natur nutzen, um den Kindern, ja, Nachhaltigkeits, was weiß ich, Bildung zu verpassen. Aber das funktioniert nicht. Kinder, die schützen die Natur wenn sie die Natur schätzen. Sie schützen die Natur, wenn sie die Natur erfahren haben als ein ja, Seelenraum, als ein Beziehungsraum und ja, als einen magischen Raum auch. Und das bauen Kinder auf, wenn sie draußen sein können.
Kleine Kinder tippen schon auf Smartphones rum, bewegte Bilder üben eine ungeheure Anziehungskraft aus. Kinder bewegen Bilder statt sich selbst in der Natur. Was bedeutet das für die Gesundheit der Kinder?
Ich meine, die Kinder werden nicht dadurch kriegen einen Knick in die Synapsen, wenn sie mal mit dem Smartphone daddeln oder übers Smartphone wischen. Aber wir dürfen nicht vergessen, was die Kinder in ihrer Entwicklung trägt. Und das ist halt immer noch das Gleiche wie vor 100 oder vor 1000 Jahren. Die Kinder wollen in Beziehungen reinwachsen, in Beziehungswelten. Sie entwickeln sich in und über Beziehungen. Und das ist eben am Smartphone nicht zu kriegen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass die Kinder nicht nur Wirksamkeit in irgendwelchen Kunstwelten erfahren können, sondern in reichhaltigen Alltagswelten und in reichhaltigen Beziehungswelten.
Was nehmen wir den Kindern, wenn sie viel drinnen hocken?
Kinder suchen ja, sich zu reiben an Widerständen. Die suchen Abenteuer und werden dadurch groß. Die wachsen an überwundenen Widerständen und Herausforderungen. Und es ist eigentlich überraschend, wie klar sie uns das zeigen, in dem, was sie zum Beispiel sehr gern lesen. Wenn wir mal diese ganzen revolutionären Schriften anschauen, die sie da in ihren Regalen haben, Abenteuerbücher. Das sind ja eigentlich Geschichten, wo die sich bewähren, wo die sich Ziele setzen, Herausforderungen stellen, meist auf Augenhöhe, nicht viel mit den Großen, also mit den Erwachsenen, sondern unter Kindern. Und dadurch werden sie groß und stark. Und das nehmen wir ihnen, wenn wir ihnen nur Kunstwelten anbieten, die von außen gesteuert sind, weil Kinder den Impuls haben, ja, sich zu bewähren.
Warum bedeutet in der Natur sein Freiheit spüren?
Die Natur ist ja vielleicht unstrukturierteste Erfahrungsraum überhaupt. Da gibt es eben alles. Da gibt es nicht nur vorgegebene Lösungen, wie jetzt bei einem technischen Gerät, sondern die Kinder können einen Baum zum Beispiel für 100.000 Sachen benutzen. Sie können ihn auch als ja, Natur, als magischen Ort, als beseelten Ort, als Heimat, als Raum, um sich körperlich zu bewähren. Und das eben an ganz vielen unterschiedlichen Widerständen. Also die Natur bietet den Kindern ein total reichhaltiges Erfahrungsfeld und wir unterschätzen das total. Also ich glaube, die Natur ist eins von den Räumen, wo Kinder sich untereinander finden können und sich selber finden können als Personen.
Schauen wir uns heute die Betreuung in Grundschulen an. Da gibt es oft zwar einen draußen, aber das sind oft Betonflächen, die nicht gerade zum Spielen einladen. Wenn die Kinder spät nachmittags nach Hause kommen, bleibt besonders im Winter nicht viel Zeit fürs freie Spiel an der frischen Luft. Welche Auswirkungen hat das auf die Kinder? Darüber reden wir gleich in der Domradio-Beratung. Die Anziehungskraft der Medien wie Handy, Computer und Fernsehen auf kleine und große Menschen, die ist enorm. Schon ganz kleine Kinder reagieren auf Bildschirme, auf denen sich Bilder bewegen und gerne drücken auch Eltern ihren Kindern das Smartphone in die Hand, wenn es Wartezeiten zu überbrücken gibt oder wenn das Kind ruhig sein soll. Herbert Renz-Polster forscht über die Entwicklung von Kindern. Was suchen und finden Kinder denn in dieser virtuellen Welt? Was ist daran so faszinierend?
Ah, es ist eine super Welt. Es ist ja, Wirksamkeit pur, man wird belohnt, man kann sich Herausforderungen stellen und die überwinden und wird dann auch noch belohnt, dann kriegt man den nächsten Level und so weiter. Eigentlich ist es ein Honigtopf, der da in unserem Hirn die ganzen Belohnungszentren dann auch leuchten lässt. Also ja, die kriegen da eigentlich eine volle Wirksamkeitsdosis.
Die heutige Welt funktioniert nicht mehr ohne Smartphone und Computer. Deshalb finden es auch viele Eltern heute wichtig, dass Kinder mit diesen Dingen unserer Welt umgehen lernen. Tun sie das nicht sowieso?
Also da unterschätzt man die Kinder und das menschliche Lernvermögen, wenn man meint, man müsste jetzt schon die ganz Kleinen irgendwie an den jeweils neuesten Geräten die einführen, damit sie später mal da die volle Kompetenz kriegen. Das ist Quatsch. Erstmal werden sich die Oberflächen, die Medien verändern und in 20 Jahren, keine Ahnung, haben wir vielleicht irgendwelche Sensoren unter der Haut oder irgendwas, die auch wieder eine neue Bedienungsoberfläche haben. Also die Kinder, die sind schon in der Lage, auch nachher vollkompetent zu werden, ohne dass sie jetzt schon ganz früh da viel Zeit mit neuen Medien verbringen. Und da denke ich, im pädagogischen Raum den Eltern vorzugaukeln, die Kinder müssten oder würden davon profitieren, dass sie viel mit neuen Medien umgehen, das ist einfach nicht gedeckt durch die Realität.
Man kann natürlich am Computer sinnvolle Dinge machen, aber das ist ja dann auch nur geistiges Futter. Wie sieht es denn mit dem körperlichen und geistigen Erleben aus? Fällt das da weg?
Das Körperliche und Geistige ist natürlich was, was vor allem bei den neuen Medien häufig wegfällt. Das ist so dieses Beziehungsleben, das Kinder suchen. Ja, sie spielen ja in und über Beziehungen, sie verhandeln Dinge, sie verhandeln Regeln, sie sind mit echten Menschen unterwegs, die ihnen natürlich auch dann echte Reaktionen bieten. Die sind einmal so, wenn ein Kind müde ist, ist es anders, reagiert es anders, wie wenn es aktiv ist. Also gerade dieser kontingente Hintergrund, abgestimmt auf mich, auf meine persönliche Situation, auf uns als Gruppe, was bei uns gerade ansteht, das ist in den neuen Medien natürlich schwer abzubilden. Und für mich ist es einfach so klar, ich meine, neue Medien sind nicht jetzt von sich aus unterlegen. Wir spielen ja auch, Monopoly oder Memory mit den Kindern und die Kinder untereinander, ob sie das jetzt mit einem holzhaltigen Medium machen oder ob sie das mit einem virtuellen Medium machen, das ist so nicht der entscheidende Punkt. Aber Eltern verstehen sehr wohl, dass Kinder nicht den ganzen Tag Memory spielen können und dass da irgendwas auf der Strecke bleibt und auch nicht den ganzen Tag irgendein Gesellschaftsspiel, sondern wir wissen, dass Kinder viel, viel mehr brauchen und eben eine reichhaltige Alltagswelt, in der sie sich bewähren.
Je größer die Kinder, umso mehr konsumieren sie und in der Regel sind sie dadurch dann auch weniger draußen. Ich kenne viele Eltern, die ihr Kind gerne draußen in Bewegung sehen würden, aber die Kinder chillen lieber, die hängen auf dem Sofa ab und schauen auf ihr Smartphone und das stundenlang. Was raten Sie Eltern in so einer Situation?
Vielleicht, dass sie sich mal erinnern, wie das ist, wenn man den Rahmen ganz verändert und verschiebt oder der sich verschiebt. Man ist mal im Urlaub und auf einmal sind die Kinder an was ganz anderem interessiert. Dann wird halt doch ein Bach aufgestaut und wie sie dann mit leuchtenden Augen wieder nach Hause kommen und wie gut sie schlafen und wie es denen auch dann gut geht. Ich glaube, wir können auch im Alltag mit den Kindern immer wieder den Rahmen verschieben und mal gemeinsame Projekte machen, was zusammen oder die Kinder untereinander auch finden oft ja dann wieder was Neues. Und ich stelle diese Forderung insbesondere auch an die pädagogischen Freiräume, die dann doch da sind, zum Beispiel Nachmittagsbetreuung, da steht nirgends geschrieben, dass man da für die Kinder irgendwelche Bespaßungsprogramme anbieten muss, sondern dort kann genau das Gleiche laufen, was früher in den, sagen wir, Bolzplatzgruppen gelaufen ist. Ja, da kann man sich begegnen, da kann man miteinander kann man Feuer machen. Ich kenne also Nachmittagsbetreuungen, wo die Kinder am Lagerfeuer sind und ihr Ding machen.
Da werden wir noch näher drauf eingehen. In der nächsten Stunde der Domradio-Beratung. Zu Gast ist heute Herbert Renz-Polzer. Er forscht über die Entwicklung von Kindern.
Wird ein Kind geboren, verändert sich das Familienleben. Für die Eltern ist es oft anstrengend, sich auf die Bedürfnisse des Neugeborenen einzustellen. Sie staunen und freuen sich über das neue Familienmitglied, aber auf der anderen Seite kommt immer wieder eine gewisse Ratlosigkeit. Warum schreit mein Kind? Warum schläft es nicht? Warum trotzt es? Warum will es ständig getragen werden? Das sind Fragen, die sich viele Eltern stellen. Wenn die Kinder dann irgendwann sprechen können, wird es nicht unbedingt einfacher. Warum trotzt mein Kind? Warum gibt es jeden Morgen diesen Kampf beim Anziehen? Wie lerne ich mein Kind besser zu verstehen? Wir wollen in der Beratung eintauchen in die Gefühls- und Lebenswelt der Kinder. Kinder werden heute sehr früh mit Bildung, aber auch mit Leistungsdruck konfrontiert. Der Schulstundenrhythmus ist zum Beispiel ein Überbleibsel aus klösterlicher Zeit, das nicht gut auf Kinder zugeschnitten ist. Gleich sprechen wir in der Domradio-Beratung über die Schule und ihre Rolle für die Entwicklung unserer Kinder.
Wie lange können Kinder sich am Stück konzentrieren? Das kann sehr unterschiedlich sein. Beobachten wir kleine Kinder zum Beispiel beim Bauen von Türmen, wenn sie sich ein Ziel gesetzt haben und sie motiviert sind, etwas zu tun. dann können sie sich länger konzentrieren, als wenn sie etwas tun sollen, das sie gerade gar nicht möchten. Was bedeutet das denn für Schulkinder? Bekommen sie in der Schule das, was sie brauchen? Darüber möchte ich jetzt mit Herbert Renz-Polster sprechen, der über die Entwicklung von Kindern ausgiebig geforscht hat. Herr Renz-Polster, die Wahl der Schule wird heutzutage für Eltern oft zur Qual. Schule und Hausaufgaben sind Stressfaktoren. Manche Schulen versuchen es, aber es ist ja schwierig, auch auf die Bedürfnisse und das Lerntempo aller Kinder einer Klasse zu schauen. Jedes Kind hat ein anderes Tempo, die Klassen sind groß. Ja, was kann oder will Schule denn leisten?
Also sie will eigentlich seit Alters natürlich Bildung vermitteln. Und ja, und die Inhalte der Bildung, die ändern sich dann immer mal wieder. Aber wenn man es mal genau betrachtet und ehrlich ist, dann geht es ganz stark doch um die Vermittlung von Bildungstiteln, also Zertifikaten, Zeugnissen, die dann nachher die Position in der Gesellschaft mitbestimmen. Und deshalb ist es so, dass die Eltern sozusagen zwischen manchmal eher dazu neigen, ihre Kinder so zu betrachten, dass sie sagen, ja, geh in die Schule, damit du mal ein Abitur machst, damit du die Gymnasialübergangsempfehlung bekommst. Und da geht es also nicht um Bildung, sondern es geht darum, dass die Kinder eben diese Bildungstitel erwerben. Und da wundere ich mich, wie wenig sich viele Eltern eigentlich überhaupt dafür interessieren, welche Art von Bildung, also welche Bildungsinhalte in der Schule die Kinder überhaupt bekommen. Die verbringen einen großen Teil ihres Lebens dann in einer Institution und man kämpft über die Hausaufgaben, man kämpft über die Noten, ohne dass man jemals die Frage stellt, ja, was ist denn das genau, was du jetzt da lernst? Und da denke ich, müssen Eltern auch manchmal sich zurücknehmen und sagen, ja, es geht eigentlich in Wirklichkeit darum, dass die was Wichtiges und für ihre Entwicklung Wichtiges lernen und nicht unbedingt um Auslese.
Dennoch gibt es ja sowas wie einen Lehrplan und auch die Lehrer haben diesen Stress im Nacken, dieses, wie kriege ich den Stoff fürs Schuljahr durch? Und dann wird oft vielleicht statt den extra Ausflug zu machen, bei dem man durch Erleben und Anfassen lernen kann, ja Matheaufgaben gebüffelt. Was tun mit diesem Dilemma?
Genau, die Lehrer sind ja auch oft aufgehängt in diese Anforderungen, die sie selber überhaupt nicht gut finden. Es ist ja oft ein System, wo jeder rackert und tut und für sich sozusagen das Richtige oder Vorgegebene macht, aber insgesamt funktioniert es halt doch nicht. Und da, denke ich, hilft uns ein Blick auf die gelungenen Schulmodelle. Wenn man sich mal überlegt, jedes Jahr wird ein Preis ausgelobt für die beste Schule. Die kriegt dann den Deutschen Schulpreis. Und wenn man die mal anguckt, dann kriegt man wirklich Tränen in den Augen, wie gelungen dort Bildung läuft. Und die zeichnen sich eigentlich alle durch das Gleiche aus, die Preisträger, dass die Kinder dort bedeutsam sind, dass sie mitgestalten, dass es ihre Schule ist, dass sie ja auch mitentscheiden, welche Bildung sie bekommen. Dann gibt es ein Hauptfach, zum Beispiel Herausforderung, wo die Kinder sich aufmachen können, um das zu tun, was sie für dieses Schuljahr sich eben vornehmen. Sei es ein Rockkonzert zu organisieren und dabei dann ihre Erfahrungen zu machen. Und das läuft dann.
Was wären für Sie Königsdisziplinen? Was sollten Kinder idealerweise in einer Schule lernen?
Die sollten lernen, zum Beispiel mitzureden, sich einzubringen, sich zu trauen, glänzende Augen, leuchtende Augen zu haben, weil sie sich wohlfühlen. Das sind für mich Bildungsstandards, die am Kind ansetzen und nicht irgendwelche formalen Hürden, wo man sagt, du musst über diese Hürde springen und dann bist du, was weiß ich, gut und fällst nicht durch.
Müssen unsere Kinder in der Schule heute zu viel stillsitzen?
Ja, natürlich. Also manche Kinder schaffen das. Das sind vor allem ja die Mädchen, die eher mal stillsitzen können als die Jungs. Aber schon dieses Müssen. Wir wissen, dass Kinder in ihrer Regulation sicher nicht darauf angelegt sind, gerade 45 Minuten zuzuhören. Das ist nicht kindgerecht. Aber das ist Thema eigentlich seit geraumer Zeit, dass die Schule sich nicht am Biorhythmus der Kinder orientiert, dass sie sich nicht an Aktivitätsmustern der Kinder orientiert. Aber anscheinend interessiert es eigentlich so gar nicht.
Die Erfahrungen, die Kinder in der Schule machen, beeinflussen das Verhalten und die Entwicklung der Kinder. Wichtig zu wissen, die Eltern sind noch wichtiger, auch wenn die Schule ja einen großen Zeitraum der Kinderbetreuung einnimmt. Ganz entscheidend stellen Eltern die Weichen für die Entwicklung ihrer Kinder. Und Kinder brauchen andere Kinder, um sich gut zu entwickeln. Und mehr zu diesen Aspekten hören Sie gleich in der Beratung nach den Nachrichten um 9:30.
Herbert Renz-Polster ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Er ist Kinderarzt und Wissenschaftler. Seit Jahren forscht der Vater von 4 Kindern zu diesem Thema. Dabei spielt aus seiner Sicht auch die Natur eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Kindern. Wenn wir kindliches Verhalten besser verstehen, fällt demnach auch die Erziehung leichter.
Wie lerne ich es, mein Kind besser zu verstehen? Indem ich mich mit ihm beschäftige natürlich. Statt auf Ratgeber zu hören, könnten wir uns wieder ein bisschen mehr von unseren Instinkten leiten lassen. Autor und Kinderarzt Herbert Renz-Polster ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Sehen Sie das auch so? Wir müssen wieder mehr auf unser Bauchgefühl vertrauen. Es gibt ja nicht die Bedienungsanleitung für unser Kind.
Nee, die gab es noch nie. Aber jetzt die Instinkte sind vielleicht auch nicht unbedingt die tollste Anleitung. Denn erstmal Instinkte funktionieren dann gut, wenn es uns gut geht. Unter Stress zum Beispiel funktionieren Instinkte nicht. Dann haben wir keinen Zugang zu unserer intuitiven Persönlichkeit. Und wenn man sich mal überlegt, was Eltern schon ihren Kindern abverlangt haben, auch zu Zeiten, wo man viel mit Kindern so zu tun hatte und es viele Kinder gab, da hat man musste früh sauber sein und hat auch da den Blick auf die Kinder verloren, mussten ihre Lungen stärken, indem sie weinen und solche Dinge. Also ich glaube, jetzt nur zu sagen, lies keinen Ratgeber, das ist vielleicht auch nicht der Weg.
Es gibt trotzdem immer wieder hilflose Eltern. Diese klassische Situation im Supermarkt, die immer wieder beschrieben wird, wenn das Kind sich auf den Boden wirft und schreit, das sind Momente, da möchten Eltern im Erdboden versinken und fragen sich, was fehlt meinem Kind? Wie könnten wir denn in so einer Situation unser Kind besser verstehen oder wie darauf reagieren?
Also ich glaube, das ist ein normales Verhalten. Eltern, die schämen sich dann für was eigentlich normal ist. Und immer wenn sich Eltern schämen, dann wird es für die Kinder schwierig. Weil Kinder erwarten von ihren Eltern ja eigentlich, dass sie zu ihnen stehen und dass die jetzt nicht sie behandeln, weil das weitere Umfeld irgendwie was von den Eltern verlangt. Also da denke ich, die Eltern können da mit gutem, starkem Rücken dastehen und einfach sagen, ja, das ist ein normales kindliches Verhalten, da bin ich ja jetzt nicht an den Pranger gestellt, dem kann man sich, denke ich, entziehen. Kinder in dem Alter machen sowas, die wollen wirksam sein, die laufen dann einfach mal über, gerade im Supermarkt, wo so viele Reize auf sie einstürmen, so viele Impulse, dann sieht man die Dinge und ist natürlich mittendrin, das will ich haben. Da leuchtet ja so ein Maßriegel ganz anders wie für uns Erwachsene. Und ich denke, Eltern dürfen da ruhig ein dickes Fell haben.
Die Bedürfnisse von Eltern und Kindern sind oft unterschiedlich. Kinder wollen eben manchmal nicht schlafen gehen, sind aber müde. Die Eltern haben vielleicht auch eine Pause, die sie verdient haben, denken sie und wollen das. Die Kinder wollen nicht baden, sind aber schmutzig und so weiter. Wie bringen wir denn die Bedürfnisse des Kindes mit den Notwendigkeiten unseres modernen Alltags zusammen?
Ich glaube, dass Eltern viel mehr Möglichkeiten haben, als ihnen das manchmal bewusst ist. Wenn man mal in 100 Familien reinguckt, wie die den Alltag regeln und lösen, finden wir sehr, sehr viele Modelle. Und doch denken wir manchmal, es gibt nur den einen Weg. Ja, der Weg in den Schlaf. Ich kann mein Kind zu mir nehmen. Ich kann das mit in die, was weiß ich, zu mir ins Elternbett nehmen. Ich kann ein Beistellbett haben, ein Anhängebett. Ich kann das Kind in der Nähe von mir im eigenen Bett haben. Alles Möglichkeiten, die funktionieren, solange wir in der Lage sind, den kleinen Mensch dann zu trösten, wenn er in Not ist. Und Eltern sehen aber nicht, wie viele Optionen sie eigentlich haben und sagen dann, ich muss es so machen, damit, was weiß ich.
An manchen Stellen passt das evolutionäre Gepäck unserer Kinder nicht mehr zu den veränderten Lebensbedingungen der modernen Welt. Das schreiben Sie in Ihrem Buch Kinder verstehen, Herr Renz-Polster. Wie sollen wir denn damit klarkommen? Wir können die aktuellen Lebensbedingungen nicht ändern. Wir können aber ja auch nicht die evolutionäre Prägung der Kinder verändern.
Doch, ich glaube, wir können die aktuellen Bedingungen schon stärker auf die Kinder zuschneiden. wenn wir eine Welt geschaffen haben, die immer nur funktionieren muss, wo sich alles darum dreht, effizient zu sein, und unsere, ja, die berufliche Seite und die Wertschöpfungsseite hochzuhalten, dann denke ich schon, wir können uns hinterfragen. Wir müssen ja nicht, wir leiden selber unter diesem Leben oft genug, das getaktet ist, und dann gehen wir in den Keller und holen die Kohlen und legen die dann den Kindern auf. Das funktioniert nicht. Also da denke ich, müssen wir auch unser eigenes Lebensmodell hinterfragen. Wie kann ich mehr Ruhe reinbringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass wir Zeit und Entspannung finden?
Die Entwicklung von Kindern kann mit Hilfe der Evolutionstheorie besser verstanden werden, sagt Autor und Wissenschaftler Herbert Renz-Polster. Wenn wir den Sinn hinter kindlichem Verhalten verstehen, fällt heute Erziehung leichter. Und darum geht es auch in seinem Buch Kinder verstehen. Erschienen ist es bei Kösel, und Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage domradio.de bei der Sendung Beratung. Kraftquellen, die brauchen wir alle. In unserer so schnelllebigen, lauten Welt, in der nicht nur Erwachsene, sondern auch schon Kinder durch Stress krank werden. Wie können Eltern ihre Kinder stärken? Was können wir ihnen als Stärkung mit auf den Weg geben? Autor und Wissenschaftler Herbert Renz-Polster.
Ja, ich glaube nicht, dass wir Kinder stärken können. Kinder müssen selber stark werden. Die müssen ihre Wurzeln sozusagen wachsen lassen können. Und ich denke, wir Eltern, wir schaffen den Rahmen. Und der Rahmen besteht eigentlich darin, dass die Kinder sich in einer Welt wohlfühlen können, in der sie was bedeuten können, in der sie ankommen mit ihrem grundsätzlichen menschlichen Impuls: Ich gehöre dazu, ich bin hier sicher, ich bin bedeutsam. Und das klingt jetzt einfach, das ist vielleicht für die Eltern gar nicht so einfach, weil es auch dann immer darum geht, wie geht es mir gerade, wie kann ich mich einlassen und einstellen auf mein Kind. Aber letzten Endes ist dieses Stärken ist eigentlich was eher so was ist wie das Anbieten und das Schaffen von einer menschlichen Heimat. Und es stärkt auch die Eltern, wenn sie in der Lage sind, ein Beziehungsumfeld zu schaffen, in dem wir als Menschen uns wohlfühlen können.
Den Leistungsdruck innerhalb unserer Gesellschaft, den können wir nicht verändern. Der wird auch irgendwann auf unsere Kinder wirken. Was können wir tun, damit sie daran nicht zerbrechen?
Ich glaube, gerade dieses, die Kinder leben eigentlich aus den gleichen Quellen wie wir Großen. Wir können auch nur dafür sorgen, dass wir nicht zerbrechen an einem stressigen Alltag, indem wir pfleglich miteinander umgehen, indem wir Beziehungen leben und erfahren. Und die Beziehungen, die ich da meine, sind eben verlässliche, feinfühlige, authentische Beziehungen. Und das ist die Welt, die wir den Kindern anbieten können. Also ich glaube, das ist unser Schutz, dass wir einfach in dieser Welt menschlich miteinander umgehen.
Sie haben eben schon auch von Wurzeln gesprochen. Das ist ein beliebtes Zitat von Goethe, dass man zwei Dinge können Eltern ihren Kindern mitgeben auf ihren Lebensweg: Wurzeln und Flügel. Unsere Welt dreht sich heute so schnell, dass man das Gefühl hat, da können sich ja gar keine Wurzeln bilden. Vor allem, Wurzeln gehören ja auch ins Elternhaus und Kinder sind schon früh ganztags weg vom Elternhaus.
Ja, der gute Goethe, der hatte natürlich recht, aber insofern, als er sagte, man kann den Kindern Wurzeln geben, das ist dann ein bisschen zu hinterfragen. Ja, die Wurzeln bilden sich beim Kind, wenn es unter günstigen Bedingungen leben kann, wenn es einen Beziehungsrahmen hat, der dem Kind ermöglicht, sich wohl und wertvoll zu fühlen. Und Eltern können natürlich da diesen Rahmen setzen, und dann geht es zu den Flügeln. Die Flügeln, die setzt das Kind selber. Sobald es sich wohl und beheimatet fühlt, dann bricht es auf in die Welt und will sein Ding tun, solange es dann auch Zeit, Raum und Gelegenheit dazu hat. Und das ist vielleicht die zweite Seite, die wir als Eltern dem Kind bieten können. Das ist eben dieser Rahmen, in dem das Kind sich selber bewähren kann, wo wir nicht nur leiten, führen und ziehen, sondern dem Kind auch Möglichkeiten geben, sich zu bewähren.
Was muss sich in unseren Erwachsenenköpfen ändern, damit wir den Kindern ein Stück Freiheit zurückgeben können? Unsere Welt ist scheinbar zum Beispiel schon zu gefährlich, um draußen zu spielen oder um alleine den Schulweg zu meistern.
Ja, vielleicht müssen wir uns selber auch hinterfragen, was sind unsere eigenen Lebensziele? Wie gehen wir mit uns selber um? Wir verlangen von uns sehr oft auch brutal viel Funktion und vergessen dabei eigentlich unser, ja, für uns gut zu sorgen. Und ich denke, die Kinder, die spiegeln das dann wieder. Es fällt immer wieder auf uns zurück. Ich denke, kindliche Entwicklung ist ein guter Begriff, aber kindliche Entwicklung heißt immer auch Familienentwicklung, ja, unsere eigene Entwicklung. Also das heißt, wir sollten nicht locker lassen und immer nur die Kinder für die Kinder sorgen, sondern auch für uns selber sorgen.
Wie denken und fühlen Kinder? Warum Eltern immer wieder vor Rätseln stehen? Das war heute unser Thema in der Domradio-Beratung mit Herbert Renz-Polster. Er ist Kinderarzt und forscht an der Uni Heidelberg zur Entwicklung von Kindern. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke für die Einladung.
Auf unserer Homepage domradio.de finden Sie bei der Sendung Beratung Infos zu den Büchern von Herbert Renz-Polster. Da können Sie dann gerne das Thema vertiefen. Ich heiße Dagmar Peters. Danke fürs Zuhören. Bis bald.